Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
19 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Und das sind unsere Themen. Täter, nicht Opfer. Der Staatsanwalt hält den Privatbankier Oskar Hollenweger für schuldig. Namenlose Vermögen. Künftig reicht ein Nummernkonto, um bei Steuerdelikten Schweizer Amtshilfe zu bekommen. Dann Aufruhr in der Idylle.
Ohne Garten, wie soll man leben? Wo willst du hin? An dem Alter? In Beiz zu rufen. Aber was willst du sonst in einer Vierzimmerwohnung? Hinbleiben, Fernsehen schauen? Das bringt doch nicht.
Aber du hast immer etwas zum Tun, weißt?
Der leidenschaftliche Kampf um die Basler Schrebergärten. Und schließlich Israeli und doch nicht so richtig.
Everybody call me a fucking Arab, so it seems like... No, sorry. So it seems like I'm an Arab.
Die schwierige Identität des arabischstämmigen Schriftstellers Said Kashua, Echo der Zeit. Am Mikrofon Ursula Hürzler und jetzt Jonathan Fiss mit den Nachrichten.
In Doha, der Hauptstadt von Katar, hat die internationale Libyen-Kontaktgruppe ihr erstes Treffen abgeschlossen. Die Delegierten forderten einen sofortigen Waffenstillstand sowie den Rückzug der Gaddafi-Truppen aus Städten wie Misrata. Eine politische Lösung sei der einzige Weg, um Libyen dauerhaften Frieden zu bringen. Am Treffen der Kontaktgruppe nahmen Vertreter von mehr als 20 Staaten und internationalen Organisationen teil, unter ihnen auch UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon und Vertreter des Nationalen Übergangsrats der libyschen Aufständischen. Deutschland weist 5 libysche Diplomaten aus. Sie haben eine Woche Zeit, das Land zu verlassen. Laut Angaben des Außenministeriums wird den Diplomaten vorgeworfen, sie hätten Druck auf Libyer ausgeübt, die in Deutschland leben. In Ägypten haben die Justizbehörden den früheren Präsidenten Mubarak und seine beiden Söhne für 14 Tage in Untersuchungshaft genommen. Sie werden im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen verhört und weil sie Schlägertruppen gegen Demonstranten eingesetzt haben sollen. Das meldet das Justizministerium. Ex-Präsident Mubarak muss wegen seines schlechten Gesundheitszustandes vorerst nicht ins Gefängnis. Er wird im Spital einvernommen. Die Schweiz soll bei Steuerdelikten auch Amtshilfe leisten, wenn der Name der verdächtigten Person nicht genannt wird. Die Nummer eines Bankkontos soll genügen. Der Nationalrat hat 10 Doppelbesteuerungsabkommen genehmigt, in denen dies so geregelt wird, unter anderem mit Deutschland, der Türkei und Griechenland. Damit ist der Nationalrat den Forderungen der OECD gefolgt. Die Doppelbesteuerungsabkommen gehen nun in den Ständerat. Der Bundesrat soll zeigen, wie die Zuwanderung in die Schweiz in geordnete Bahnen gebracht werden kann. Das verlangt nach dem Ständerat auch der Nationalrat. Die Bevölkerung wachse immer rascher. Auch während der Wirtschaftskrise sei die Zuwanderung hoch geblieben, hieß es. Bundesrätin Sommaruga sprach sich vergeblich gegen den Vorstoß aus. Die Wirtschaft bestimme, wie viele Arbeitskräfte sie brauche und entscheide damit über die Zuwanderung aus EU-Staaten, sagte Sommaruga. Die Zuwanderung aus Nicht-EU-Staaten sei beschränkt. Das Parlament will, dass mehr Bagatelldelikte mit einer einfachen Buße bestraft werden können. Heute müsse die Polizei in vielen Fällen ein Strafverfahren einleiten, was Behörden und Bürgern viel Aufwand bereite. Beispielsweise, wenn jemand gegen das Rauchverbot verstoße oder mit einem Schiff zu schnell unterwegs sei, hieß es in der Debatte im Nationalrat. Der Bundesrat soll nun vorschlagen, welche Verstöße mit einfachen Ordnungsbußen bestraft werden können. Dem Weltfinanzsystem geht es besser als vor einem Jahr, aber es ist noch nicht stabil, das schreibt der Internationale Währungsfonds IWF in einem Bericht. Denn viele Regierungen und Bürger seien immer noch hoch verschuldet, so in den Industriestaaten, die von der Krise besonders hart getroffen wurden. Der IWF erachtet es als wichtig, dass genügend Finanzhilfen bereitgestellt werden, um einen geordneten Schuldenabbau zu ermöglichen, wie zum Beispiel mit dem Rettungsschirm in der EU. In der Schweiz wurde im letzten Jahr mehr Strom verbraucht, und zwar 4% mehr im Vergleich zu 2009, wie das Bundesamt für Energie mitteilt. Der Stromverbrauch lag bei fast 60 Milliarden Kilowattstunden. Gestiegen ist der Energieverbrauch laut dem Bundesamt unter anderem, weil wegen des kälteren Wetters mehr geheizt wurde. Aber auch das Wirtschaftswachstum und die Bevölkerungsentwicklung beeinflussten den Stromverbrauch. Zwei ehemalige Mitarbeiterinnen des Zürcher Sozialamts ziehen ihren Fall nun doch weiter ans Bundesgericht. Die beiden sogenannten Whistleblowerinnen hatten vor 4 Jahren interne Akten aus dem Stadtzürcher Sozialdepartement der Weltwoche zugespielt und waren darauf fristlos entlassen worden. Das Zürcher Obergericht verurteilte sie wegen Amtsgeheimnisverletzung. Beim Prozess vor dem Bundesgericht will SP-Nationalrat Daniel Josic die Verteidigung der beiden Frauen übernehmen. FDP-Nationalrat Filippo Leutenecker kommt für die Kosten auf. Die SRG hat im vergangenen Jahr einen Verlust von gut 12 Millionen Franken gemacht. Dies sei weit weniger als erwartet, heißt es in einer Mitteilung. Das Budget habe ein Defizit von gut 74 Millionen Franken vorgesehen. Die SRG, zu welcher auch Schweizer Radio DRS gehört, erklärt das bessere Ergebnis unter anderem mit zusätzlichen Sparanstrengungen und höheren Werbeeinnahmen. Der Direktor der Schweizerischen Eishockey-Nationalliga, Werner Augsburger, wird neuer Sportdirektor der Olympischen Winterspiele 2014 im russischen Sotschi. Der 52-jährige Werner Augsburger tritt seine neue Stelle am 1. September an. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.364 Punkten plus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.238 Punkten minus 0,2%. Der Euro wird zu 1.2939 Franken gehandelt, der Dollar zu 89,59 Rappen. Das Wetter. Im Norden hat es morgen früh noch viele Wolken, sonst ist es überwiegend sonnig. In den Bergen und im Süden bleibt es wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Gebietsweise fällt etwas Regen oder ab rund 1200 Metern Schnee. Die Temperatur im Norden mit mäßiger Biese rund 13 Grad, im Süden gibt es 18 Grad. Am Freitag ist es im Norden überwiegend sonnig, in den Alpen ist es zeitweise bewölkt und im Süden fällt besonders am Vormittag lokal Regen. Die Temperatur erreicht 13 bis 17 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 2, DRS 4 News und der DRS Musikwelle. Und so geht's hier weiter. Kontonummer genügt. Der Nationalrat lockert die Amtshilfe bei ausländischen Steuersündern. Hollenweger am Pranger. 4 Stunden lang plädierte der Staatsanwalt auf schuldig und fertig ist er beileibe noch nicht. Dann Beton statt Blumen.
Der Architekt, der will doch bauen und Geld verdienen. Und auf letzten Quadratmeter wird noch betoniert und gebaut.
Das erbitterte Seilziehen um die Schrebergärten in Schweizer Städten. Erschütterte Sicherheit. Auch die neueste Generation der Atomkraftwerke ist nicht ohne Risiko. Bedingt krisenfest, der IWF zum Zustand der Banken. Außerdem Wissenschaftler kritisieren die unmenschlichen Haftbedingungen des WikiLeaks-Enthüllers Manning. 83-jährige Kühe, wie italienische Bauern und Beamte die EU melken. Und schließlich unterwegs als Brückenbauer, der arabischstämmige Israeli Sayed Kashua. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten. 3. Verhandlungstag im Prozess gegen Oskar Hollenweger. Dem Zürcher Privatbankier wird vorgeworfen, als Drehscheibe für Bestechungszahlungen des französischen Industriekonzerns Alstom fungiert zu haben. Doch Hollenweger bestreitet das. Er sei lediglich der Treuhänder gewesen und im Übrigen ein Opfer der Bundesanwaltschaft. Alexander Grass verfolgt für uns den Prozess vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona. Heute Nachmittag auch das Plädoyer des Staatsanwalts. 4 Stunden hat es gedauert. Was war denn, Alexander Grass, die Stoßrichtung?
Ja, einmal mehr ist klar geworden, wie komplex dieser Fall ist. Der Vortrag des Anklägers Linhard Ochsner ist ganze 90 Seiten lang. Er begann mit einer Erörterung von formalen Fragen, die ja schon sehr oft dieses Verfahren geprägt haben. Das ist zwar kompliziert, aber auch wichtig. Es ging heute um den Einsatz des V-Mannes Ramos und das Problem, ob die bei diesen Ramos-Ermittlungen eher zufällig gefundenen Indizien überhaupt eingesetzt werden dürfen. Das sind die Indizien über die schwarzen Kassen, wegen denen Hollenweger jetzt tatsächlich angeklagt ist.
Stichwort schwarze Kassen, worum geht es denn hier konkret?
Ja, konkret geht es darum, dass sich Hollenweger laut Anklage, laut Vortrag heute bewusst vom französischen Alstom-Konzern Geld bekommen habe, um das auszuschleusen zugunsten verschiedener schwarzer Kassen, dies auch im Zusammenhang mit Korruption. Und zudem hält es die Staatsanwaltschaft für erwiesen, dass Hollenweger von einem verdeckten Ermittler vermeintliche Drogengelder zum Zweck der Geldwäsche angenommen habe. Das alles in einem System von Konten und Strohmännern und Offshore-Firmen. Und um die darzustellen, hat der Staatsanwalt nicht weniger als 26 dicht befrachtete Präsentationsfolien ausgehändigt.
Es ist ein hochkomplexer Fall, ein Gewirr von Vernebelungen, Intrigen, Skandalen auch im Vorfeld. Hat man das gespürt? Wie war denn die Atmosphäre heute im Saal?
Ja, das hat man sehr gespürt, eine gewisse gereizte Atmosphäre. Es geht natürlich um viel für den Beschuldigten Oskar Hollenweger. Er möchte endlich erlöst werden von den Vorwürfen. Selbstverständlich geht es aber auch um viel für die Bundesanwaltschaft. Sie steht unter Druck, wenn die Bundesanwaltschaft sich nach einer 8 Jahre langen Serie von Affären und Skandalen jetzt vor Gericht nicht durchsetzt, dann kommt die Bundesanwaltschaft fast mit Sicherheit selber nochmals massiv in die Kritik. Es wirkt also heute so, als ob der Ankläger mit seinem sehr, sehr langen Vortrag der Öffentlichkeit noch einmal deutlich machen wollte, dass dieses Verfahren auf zahllosen und handfesten Beweisen fußte. Und gab es natürlich auch Erwartungen an ihn, dass er Telefonabhörungen vorführen könnte. Die Erwartung ist, dass die recht spektakulär sein könnten. Die werden aber erst morgen vorgeführt.
Der Angeklagte selbst, Oskar Hollenweger, bestritt auch heute Morgen wieder, Geld gewaschen zu haben. Wie glaubwürdig wirkte er da?
Ja, heute Vormittag gab Hollenweger Auskunft, er weise alle Vorwürfe zurück, sagt er zum wiederholten Mal. Er sei nur ein Treuhänder gewesen zwischen der Alstom und diesen Empfängern, habe aus diesem langjährigen Vertrauensverhältnis auf der Stufe Generaldirektion Alstom, habe er Informationen bekommen, dass diese Zahlungen nicht unstatthafter Art seien und er habe sich einfach auf diese Leute in Paris verlassen. Und zu dem vermeintlichen Drogengeld, das er von einem verdeckten Ermittler übernommen hat, da sagt er, er leugnete einfach gewusst zu haben von dieser angeblich verbrecherischen Herkunft des Geldes. Die Fragen der Bundesanwaltschaft, das ist auch so ein atmosphärisches Detail, die hat er auch heute nicht beantwortet. Er hat gesagt, ich beantworte keine Fragen der Bundesanwaltschaft. Die hatte 2919 Tage Zeit, Fragen zu formulieren und Antworten zu suchen.
Eigentlich hat man ja erwartet, dass der Staatsanwalt heute Abend sein Strafmaß bekannt geben will. Jetzt ist der Prozess unterbrochen worden. Weshalb das?
Ja, da gab es einen kleinen Eklat zum Schluss. Der Vortrag des Staatsanwalts des Bundes, Linhard Ochsner, der begann um 14 Uhr. Angekündigt war ein Plädoyer von 5 Stunden Dauer. Aber in den über 4 Stunden Vortrag hat er nicht einmal die Hälfte des Vortrags bewältigt. Um 18.30 Uhr platzte dann dem Gerichtspräsidenten der Kragen und er ließ die Verhandlung bis morgen aussetzen.
Also man weiß auch nicht, wie hoch das Strafmaß sein könnte. Nichts durchgesickert.
Ja, erst zuletzt wird natürlich dieser Strafantrag klar, vermutlich gegen morgen Mittag. Da gibt es eine große Spannweite. Mein Eindruck nach dem Vortrag des Staatsanwaltes, nach all dem, was man weiß, ich habe nicht das Gefühl, dass er viele strafmindernde Punkte anerkennen wird. Da wird ein Täter mit hoher krimineller Energie beschrieben. Und auch der Gerichtspräsident Peter Popp hat heute das Faktum erwähnt, dass sich Oskar Hollenweger als Beschuldigter lange gar nicht auf Befragungen eingelassen habe. Das wirkt sich in der Strafzumessung wohl zu seinen Ungunsten aus. Und auf der anderen Seite haben wir die lange Verfahrensdauer mit 8 Jahren, 7 Wochen Untersuchungshaft und das unbescholtene Vorleben des Oskar Hollenweger.
Ganz herzlichen Dank für diese Auskünfte, Alexander Grass. Der Nationalrat gibt dem Druck der OECD auf das Schweizer Bankgeheimnis weiter nach. In 10 Doppelbesteuerungsabkommen mit OECD-Staaten hat das Parlament verankert, dass Auskünfte über ausländische Bankkunden in der Schweiz auch dann erteilt werden, wenn der Name des Kunden nicht unbedingt bekannt ist. Das Vorgehen der OECD und auch das des ehemaligen Finanzministers Hans-Rudolf Merz haben im Nationalrat zu hörbarem Murren geführt. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Nicht nur bei Steuerbetrug, sondern auch bei Steuerhinterziehung muss die Schweiz ausländischen Steuerbehörden Auskünfte über Bankkonten ihrer Staatsbürger liefern. Dieser Grundsatz ist genau heute vor 25 Monaten vom Bundesrat beschlossen worden. Er hat das Schweizer Bankgeheimnis damit aufgeweicht. In einer ganzen Reihe von Doppelbesteuerungsabkommen mit anderen Staaten hat man diese neue Praxis inzwischen verankert. Die Schweiz konnte damit abwenden, auf einer schwarzen Liste der OECD zu landen. Doch nun muss bereits nachgebessert werden. Denn es zeigt sich, dass die Schweizer Anpassungen der OECD zu wenig weit gehen. Sie verlangt eine weitere Lockerung des Schweizer Bankgeheimnisses. Zum großen Ärger der SVP. Das habe nichts mehr mit nötigen Anpassungen zu tun, sagt SVP-Nationalrat Hans-Jörg Walter.
Viel eher bewegen wir uns damit in Richtung automatischer Informationsaustausch auf Raten.
Worum geht es? Nach den Vorstellungen, wie sie der ehemalige Finanzminister Hans-Rudolf Merz entwickelt hat, sollten Bankauskünfte nur dann ans Ausland geliefert werden, wenn der Name des Bankkunden und der Name seiner Bank genannt werden können. So steht es in den meisten Doppelbesteuerungsabkommen, die man seit Frühling 2009 angepasst oder neu ausgehandelt hat. Doch nach Standard der OECD ist das allzu einschränkend. Neu soll es auch genügen, wenn zum Beispiel einfach die Nummer eines Bankkontos oder eine Versichertennummer geliefert wird. Ohne Namen. Inakzeptabel, findet Hans-Jörg Walter von der SVP.
Wenn ein ersuchender Staat einfach irgendeine Kontonummer angeben kann und daraufhin Amtshilfe erfährt, so entspricht dies in keiner Art und Weise unserem Verständnis von Rechtsstaatlichkeit.
Die SVP hat deshalb alle in dieser Weise abgeänderten Doppelbesteuerungsabkommen abgelehnt. Auch die CVP ärgerte sich, dass man auf Druck der OECD schon wieder Korrekturen vornehmen müsse. Lucretia Meyer-Schatz.
Dieses Vorgehen ist, meine Damen und Herren, mehr als nur ärgerlich. Dass wir nun im Nachhinein nachbessern müssen, um erneut zu verhindern, dass wir auf eine graue oder schwarze Liste der OECD und der G20 kommen, ist eigentlich inakzeptabel.
Doch man könne nicht anders als zuzustimmen, fand die CVP im Gegensatz zur SVP. Und mit ihr der ganze Rest des Nationalrates. Denn, wie es der Grüne Louis Schelbert formulierte,
die OECD bestimmt die Inhalte ihrer Minimalstandards, nicht die Schweiz allein und schon gar nicht die SVP.
Ein schiefes Licht fällt dabei, einmal mehr, auf den früheren Finanzminister Merz. Denn laut seiner Nachfolgerin Evelyn Widmer-Schlumpf war eigentlich schon lange klar, dass man mit der Forderung nach Namen der Bankkunden vor dem Global Forum der OECD nicht durchkommen würde. Die Schweiz habe schließlich seit September 2009 selber im Global Forum bei der Definition der Kriterien mitgewirkt und
es hat sich schon vor mehr als einem Jahr abgezeichnet, dass das Global Forum unsere Auslegung, wie wir sie hatten, in dieser Form möglicherweise nicht akzeptieren würde.
Und so musste SP-Nationalrätin Hildegard Fessler verärgert feststellen,
wieder etwas, was Herr Merz nicht wissen wollte, obwohl er es hätte wissen können.
Dies, nachdem Merz schon gestern Schelte vom Nationalrat hatte einstecken müssen. Dies, weil er das Stimmvolk über die drohenden Steuerausfälle bei der Reform der Unternehmensbesteuerung im Dunkeln gelassen hatte.
Aus dem Bundeshaus berichtete Philipp Burkhardt. In den Schweizer Städten herrscht Platznot. Es wird immer schwieriger, neuen Wohnraum zu schaffen, zum Beispiel im dicht besiedelten Basel. Die dortigen Stadtplaner haben deshalb die sogenannten Familiengärten ins Visier genommen, die Schrebergärten. Doch das birgt politischen Zündstoff, denn die Besitzer wollen ihre Gärten nicht einfach so räumen. Am 15. Mai muss deshalb die Basler Bevölkerung darüber abstimmen. Beat Giger hat einen Familiengarten besucht, der schon bald verschwinden könnte.
Wild wuchernde Stauden, Geranien in allen Farben und frische Spargeln. Es sprießt derzeit aus allen Löchern im Familiengarten Milchsuppe im Nordwesten der Stadt Basel, gleich an der französischen Landesgrenze. Armand Bieri ist schon seit dem frühen Morgen an der Arbeit.
Oder die machen jetzt Graben für die Erdäpfel rein, oder? die lege ich ein und denke sie zu. Und wenn wir hoffen, dass das Wetter gut bleibt.
Der aus dem Elsass stammende Bieri besitzt seit fast 30 Jahren einen der über 400 Familiengärten auf dem Areal. Seine grüne Oase bedeutet ihm alles.
Das ist mein Hobby. Ich bleibe offen, wenn ich den Garten habe. Das ist meine Beschäftigung. Ich bin pensioniert, oder? Und kann mich hier schön verweilen.
Die Freude am Hacken, Schneiden und Umpflügen ist das eine. Für viele der meist älteren Schrebergärtner ist die Milchsuppe aber auch ein sozialer Treffpunkt. Gerade auch für Migranten.
Ohne Garten, wie sollen wir leben? Wo willst du hin? An dem Alter? In Beiz zu rufen. Aber was willst du sonst in einer Vierzimmerwohnung? Hinbleiben, Fernsehen schauen? Das bringt doch nicht. Das ist...
Aber du hast immer etwas zu tun, weißt?
Immer etwas zu tun. Das alles zu opfern, kommt für die Freizeitbauern nicht in Frage. Und manche von ihnen, wie die 83-jährige Elisabeth Buser, kommen deshalb so richtig in Fahrt.
Die Architekten wollen doch bauen und Geld verdienen. Und was machen sie auf letzten Quadratmeter, wird noch betoniert und gebaut. Nicht, das ist einfach schlecht. Es ist Natur. Und das ist wirklich noch der letzte Platz.
Doch viele in Basel sehen das anders. Den Familiengärtnern bläst derzeit ein rauer politischer Wind entgegen. Daran sind sie selbst nicht ganz unschuldig, denn sie haben zu hoch gepokert. Auf die Pläne der Basler Regierung, zumindest einen Teil der Schrebergärten für Wohnbauten und öffentliche Parks zu nutzen, reagierten sie mit einer radikalen Initiative. Diese verlangt, alle Gärten in der Größenordnung von 70 Fußballfeldern unter Schutz zu stellen. Ein moderater Gegenvorschlag des Parlaments konnte die Initianten nicht zum Rückzug bewegen und führte stattdessen zu einem Zerwürfnis innerhalb der Familiengärtner. Das Resultat des politischen Tauziehens. Im Abstimmungskampf sind sämtliche Parteien, außer der SVP und den Grünen, gegen die Familiengärtner. Sie werfen ihnen vor, aus purem Egoismus die Entwicklung der Stadt zu behindern und in ihrem Gärtle-Denken zu verharren. Ein typisches Konfliktmuster, beobachtet Bernd Scholl, Professor für Raumentwicklung an der ETH.
Ich glaube, dass sich an solchen Orten auch die grundsätzlichen Fragen unserer Stadtentwicklung entzünden. Das Beispiel von Basel und vielleicht an anderen Orten ist ein Einstieg in diese wirklich sehr grundsätzliche Thematik der Innenentwicklung, die wir betreiben müssen aus übergeordneten Gründen.
Denn, so Bernd Scholl,
wir haben die grundsätzliche Thematik, dass wir mit dem Boden haushälterisch umgehen müssen und dass wir versuchen wollen, die innere Entwicklung unserer Städte und Siedlungen voranzubringen, im Gegensatz zur weiteren Zersiedlung der Landschaft.
Die Familiengärten einfach aufzulösen sei nicht zwingend, aber man müsse zumindest darüber nachdenken, sie vielleicht außerhalb der Stadtgrenzen anzulegen. In vielen deutschen Städten, wie zum Beispiel in München, konnte man so den politischen Streit entschärfen. Für die meisten Familiengärten auf der Milchsuppe wäre das keine Lösung. Sie sind zu fest in ihrem Paradies verwurzelt.
Der alte Mann, der ist 80, ohne Garten, was will der da machen? Der verreckt gerade. Nein, das ist unmöglich.
Impressionen aus dem Schrebergarten. Bert Giger war dort. Nicht nur in Basel übrigens, auch in Bern kommt das Thema Wohnraum statt Familiengärten demnächst vors Volk. Klimafreundlich und sicher, das waren die Schlagworte, wenn es um den Bau von neuen Atomkraftwerken ging, auch in der Schweiz. Die Reaktoren der Generation 3, wie sie derzeit in Frankreich und in Finnland gebaut werden, seien ein großer Fortschritt gegenüber den heutigen AKW, hieß es. Kernschmelzen mit radioaktiver Freisetzung seien technisch gar nicht mehr möglich. Dann kam die Katastrophe von Fukushima, die, wie wir gestern berichteten, so schlimm sei wie Tschernobyl. Und plötzlich scheint auch die noch sicherere AKW-Zukunft nicht mehr so sicher. Wissenschaftsredaktor Christian Heuss.
Auch wenn das Ausmaß der Katastrophe in Japan AKW-Fachleute erschüttert hat, gemäß den Richtlinien der Internationalen Atomaufsichtsbehörde IAEA kam dieser Reaktorunfall mit einer Kernschmelze keineswegs so unerwartet, sagt Stefan Hirschberg, Nuklearsicherheitsexperte beim Paul-Scherrer-Institut in Würenlingen.
Die Ziele eigentlich für bestehende Anlagen, die IAEA gemacht hat, die waren ein Cashman pro 10.000 Betriebsjahren.
Bei insgesamt 14.000 Betriebsjahren liegen die zwei Kernschmelzen in Harrisburg 1979 und jetzt in Fukushima 2011 etwa im Toleranzbereich der AKW-Industrie. Tschernobyl wird in dieser Rechnung gar ausgeklammert, weil technisch gesehen keine Kernschmelze, sondern eine Explosion des Reaktorkerns stattgefunden hat. Allerdings, Reaktoren neuester Bauart wie der European Pressure Reactor EPR hätten dem Tsunami und dem Erdbeben wahrscheinlich standgehalten, sagt AKW-Experte Michael Prasser von der ETH Zürich.
Wenn Sie mich fragen, wäre das Reaktorgebäude eines EPR oder eines AP1000 explodiert, dann sage ich nein, denn in diesem Reaktorgebäude sind durchgängig Rekombinatoren für Wasserstoff angebracht.
Das heißt, der beim Kernschaden in Fukushima ausgetretene Wasserstoff hätte bei den neuen Reaktoren ohne Explosion wieder abgebaut werden können. Und auch andere Sicherheitssysteme wie neuartige Ventile hätten die Situation schneller stabilisiert.
Es gibt eine Forschung auf diesem Gebiet, es gibt eine lange Liste von Phänomenen und Effekten, die die Anlage gefährden kann. Und für alle diese Phänomene hat man jetzt irgendwie Systeme und Ideen entwickelt und Konzepte entwickelt und die in diese Generation 3 umgesetzt.
Allerdings hat diese dritte AKW-Generation, die auch in der Schweiz hätte gebaut werden sollen, in der Praxis enorme Probleme. Das finnische Vorzeigeprojekt der europäischen AKW-Industrie im finnischen Olkiluoto kämpft mit Konstruktionsfehlern und Mängeln. Die Bauzeit dieses sogenannten EPRs hat sich von ursprünglich 5 Jahren auf über 8 Jahre verlängert. Und die Baukosten des Kraftwerks haben sich auf über 7 Milliarden Euro verdoppelt. AKW-Experte Stefan Hirschberg vom Paul-Scherrer-Institut.
War wahrscheinlich nicht reif, man war nicht ganz gut vorbereitet, hat begonnen zu bauen, ohne detaillierte Design zu haben.
Ein AKW-Neubau ohne detaillierte Designs. Da stellen sich ganz grundsätzliche Sicherheitsfragen. Dass die finnische Aufsichtsbehörde Stuck bisher über 3000 Sicherheitsmängel entdeckt hat, stellt der französischen Erbauerfirma Areva kein gutes Zeugnis aus. Aber es ist auch ein Resultat davon, dass Areva den Reaktor schlüsselfertig zum Fixpreis verkauft hat und später bei der Konstruktion überall auf die Kosten gedrückt hat. Resultat sind die erwähnten Baumängel, die man nicht als Bagatellen abtun könne, sagt Helmut Hirsch, selbstständiger wissenschaftlicher Berater für nukleare Sicherheit und tätig unter anderem für die österreichische Bundesregierung.
Teile für die innere Hülle des Containment wurden in Polen gefertigt aufgrund veralteter Konstruktionspläne. Da waren dann die Löcher für die Rohrdurchleitung an der falschen Stelle, mussten also wieder zugeschweißt werden oder an anderer Stelle durchgeführt.
Also sogar bei der inneren Hülle, dem Containment, dem wichtigsten Sicherheitselement eines AKWs, wurde gepfuscht. Und auch der branchenfremde Hersteller dieses zentralen Sicherheitselements lässt aufhorchen.
Eine polnische Firma, die keinerlei Erfahrung im Bau von Kernkraftkomponenten hatte, die bisher bekannt wurde für den Schiffsbau und für den Bau von Ausrüstungen für Brauereien.
Ganz generell gäbe es aber nicht nur beim Bau und der technischen Umsetzung neuer AKW Zweifel an der Sicherheit. Ganz prinzipiell sei diese dritte Generation der AKW kein entscheidender Schritt vorwärts bei der Sicherheitstechnik, sagt Helmut Hirsch und widerspricht damit dem ETH-Experten Michael Prasser.
Ich sehe diese Reaktortypen nicht als eine wesentliche Verbesserung gegenüber den Reaktoren, die jetzt laufen. Ich sehe den qualitativen Sprung in der Sicherheit nicht.
Die AKW-Industrie träumt schon heute von der übernächsten AKW-Generation, der vierten Generation. Diese Kraftwerke sollen ein grundlegend neues Design aufweisen, das einen Unfall mit Austritt an Radioaktivität grundsätzlich verhindern soll. Dies dank neuartigen Kühlsystemen oder auch anders konstruierten Brennelementen, zum Beispiel in der Form von Kugeln anstatt Brennstäben. Doch selbst Verfechter zukünftiger AKW wie der Nuklearingenieur Michael Prasser von der ETH Zürich reden von Zukunftsmusik. Frühestens in 20 bis 30 Jahren dürften diese Reaktoren Marktreife erlangen. Und ob sie bis dann gegenüber anderen Energieformen noch konkurrenzfähig sind und auch noch gesellschaftlich akzeptiert werden, darf heute bezweifelt werden. Was aber mit Sicherheit auch für zukünftige AKW, welcher Bauart auch immer, bleiben wird, sei das Restrisiko eines atomaren Unfalls. AKW-Experte Michael Prasser.
Die Reaktorsicherheit bietet eben dann zum Schluss immer noch, auch bei den neuen Anlagen, keinen hundertprozentigen Schutz.
Das sogenannte Restrisiko, wie groß oder klein auch immer, wird auch in Zukunft Bestandteil der AKW-Diskussion bleiben.
Ein Beitrag von Wissenschaftsredaktor Christian Heuss. Es ist 19 Uhr und bald 30 Minuten. Sie hören Echo der Zeit und das sind die Stichworte für unsere weiteren Themen. Gelenkte Gelder, nackte Tatsachen, italienischer Kuhhandel und einmal Araber, immer Araber. Der Internationale Währungsfonds IWF macht eine Spitzkehre. Bis vor kurzem galt, das Kapital muss ungehindert fließen können. Staatliche Eingriffe, die das freie Zirkulieren von Kapital rund um den Globus behindern, lehnte der Währungsfonds strikt ab. Das wurde in einigen Ländern zum Problem, weil das Geld der internationalen Investoren in Boomzeiten ein Land überflutete, aber dann in der Krise schnell wieder verschwand. Um dies zu verhindern, plädiert der IWF inzwischen für sogenannte Kapitalverkehrskontrollen. Im neuesten Global Financial Stability Report werden sie ausdrücklich als mögliche Maßnahme erwähnt, mit denen sich Schwellenländer gegen zu große Geldströme aus dem Ausland schützen können. Barbara Wittmer.
China, Indien, Brasilien und viele andere aufstrebende Volkswirtschaften haben sich erstaunlich schnell erholt von der Finanzkrise. Die Wachstumsraten sind hoch, die Aussichten gut und das gefällt den Investoren rund um den Globus. Immer mehr legen deshalb ihr Geld in Schwellenländern an. In einigen von ihnen droht die Wirtschaft schon wieder zu überhitzen, sagt José Vinyals, Finanzchef des Währungsfonds, bei der Präsentation des neuesten Financial Stability Report.
Many emerging market countries risk overheating.
In vielen Schwellenländern bauen sich bereits wieder Ungleichgewichte auf. Sie wachsen sehr stark, die Börsen boomen und es fließt ihnen sehr viel Kapital zu. Unter diesen Umständen wird es schwierig, eine vernünftige Wirtschaftspolitik zu betreiben. Erhöht ein Land beispielsweise die Zinsen, weil es verhindern will, dass die Konjunktur überhitzt, dann zieht dies nur noch mehr ausländisches Geld an. Zudem verführt das viele billige Geld zu unvorsichtigem Wirtschaften. Und die Erfahrung zeigt, die billigen Kredite von heute sind die faulen Kredite von morgen.
There is a close connection between high credit growth today and increases in non-performing loans tomorrow.
Denn dank starker Kapitalzuflüsse kommen nun auch schwächere Firmen an relativ billiges Geld. Sie verschulden sich und das macht sie verwundbar. Zudem können sich wegen des vielen sogenannten Hot Money Finanzblasen bilden, mit verheerenden Folgen, wenn diese platzen und die Gelder auf einen Schlag wieder abfließen. Deshalb, und das ist neu, befürwortet der Währungsfonds jetzt, zumindest unter gewissen Umständen, Kapitalverkehrskontrollen, Steuern auf ausländischen Geldern, Haltefristen für Aktien, Obergrenzen bei Transaktionen. Solches galt vor noch nicht allzu langer Zeit als nicht marktkonform und wurde strikt abgelehnt. Im Zuge der Finanzkrise sei der Währungsfonds nun von seiner dogmatischen Haltung abgekommen. Und das sei gut so, stellt der Genfer Ökonomieprofessor Charles Viplos fest. Er hat diese Wende seit Jahren gefordert.
I've been writing for many, many years that capital controls can be useful in particular circumstances.
Zum Beispiel, wenn die Wirtschaft eines Landes zu überhitzen droht. Denn diese Kapitalzuflüsse könnten sehr schnell zu viel des Guten werden. Deshalb sollten die Länder die Möglichkeit haben, zumindest vorübergehend etwas dagegen zu tun. Zu dieser Einsicht ist nun also auch der Währungsfonds gelangt. Aber trotz des neuen Pragmatismus, Maßnahmen, um ausländische Gelder abzuwehren, sollten zweite Wahl bleiben, beziehungsweise nur ergänzend wirken, betont IWF-Finanzchef Vinyals. Im Vordergrund müssten nach wie vor traditionelle Maßnahmen stehen.
Such as interest rate hikes, more exchange rate flexibility and tighter fiscal policies.
Maßnahmen wie Zinserhöhungen, flexible Wechselkurse und strengere Haushaltsdisziplin. Traditionelle Rezepte und Ratschläge sind beim Währungsfonds also nach wie vor hoch im Kurs.
Von der Wirtschaftsredaktion Barbara Wittmer. Seinen Namen kennen nur wenige, seine Enthüllungen aber lösten weltweite Reaktionen aus. Der 23-jährige Gefreite Bradley Manning gilt als Quelle für WikiLeaks. Er soll der Internetplattform Hunderttausende zum Teil geheime Dokumente des US-Außenministeriums und des Pentagons zugespielt haben. Für Manning selbst endete die Aktion tragisch. Der Amerikaner sitzt seither in einem Militärgefängnis in Virginia. Wobei die Bedingungen seiner Einzelhaft derart entwürdigend sind, dass jetzt Hunderte von Wissenschaftlern bei Präsident Obama höchstpersönlich dagegen protestiert haben. Aus Washington, Peter Vögeli.
Als das US-Außenministerium unlängst seinen jährlichen Bericht über Menschenrechtsverletzungen in aller Welt vorstellte, erklärte Sprecher Mark Toner stolz, die USA kritisierten nicht nur andere Länder, sondern seien jederzeit bereit, sich Kritik zu stellen und würden eine solche nicht als Einmischung in die inneren Angelegenheiten der USA ansehen.
And certainly we don't regard it as an interference in our internal affairs when any foreign government or individual organization monitors our human rights practices.
Doch diese Aussage provozierte prompt die Frage eines Journalisten, warum das Verteidigungsministerium dem UNO-Sonderberichterstatter in Sachen Folter, Juan Mendes, keinen ungehinderten Zugang zu Bradley Manning gewährt.
Can you explain why, if the United States is proud of its human rights record, that the UN Special Rapporteur has complained that you're not allowing him independent access to Bradley Manning?
Mendes hatte sich wörtlich zutiefst frustriert gezeigt, dass er nicht alleine, das heißt ohne Aufsicht, mit Manning sprechen darf. Denn in einem offenen Brief an Präsident Obama hatten unter anderem berühmte Juristen aus Harvard und Yale am Wochenende Präsident Obama frontal angegangen. Manning werde 23 Stunden am Tag in Einzelhaft gehalten und müsse alle 5 Minuten auf die Frage antworten, ob alles in Ordnung sei. Manning habe in der vergangenen Woche nackt schlafen müssen, weil er aus Frust das Thema Selbstmord erwähnt habe und er müsse morgens nackt vor der Zelle antreten. Präsident Obama selbst habe einst Verfassungsrecht gelehrt und sei als moralischer Leader angetreten, schreiben die 250 Unterzeichner des offenen Briefs. Doch die Behandlung von Manning verletze nicht nur die US-Verfassung, die eine grausame Behandlung von Gefangenen verbiete, sondern bei fortgesetzter Anwendung möglicherweise sogar das Folterverbot. Das Pentagon weist die Vorwürfe zurück und erklärt, Manning erhalte nachts einen Kittel, müsse also nicht nackt schlafen und werde auch nicht alle 5 Minuten geweckt. Der Fall Manning hat nicht nur, vor allem international, Aufsehen erregt, weil dem Gefreiten vorgeworfen wird, 250.000 geheime Unterlagen des Außenministeriums an WikiLeaks weitergegeben und damit den USA immensen Schaden zugefügt zu haben. Der Fall erregte auch deswegen Aufsehen, weil der Sprecher des Außenministeriums, Philip Crowley, deswegen zurücktreten musste. Im privaten Kreis hatte Crowley die Behandlung Mannings, Zitat, als lächerlich, kontraproduktiv und dumm bezeichnet.
I meant what I said, I stand by, you know, what I said.
Er bleibe bei seinen Aussagen, sagt er heute, aber
my concern in making the statements that I did is that the treatment undermines the perception of what I believe is a very legitimate and very proper prosecution.
Die Behandlung Mannings schade einer aus seiner Sicht mehr als gerechtfertigten Strafverfolgung des Gefreiten.
Peter Vögeli. Italien ist das Land der Wunder. Das Neueste sind Kühe, die bis zu 83 Jahre alt werden und immer noch Milch geben. 300.000 sind es insgesamt und natürlich beziehen ihre stolzen Besitzer dafür Subventionen aus diversen Geldtöpfen. Doch den Carabinieri kommt das Wunder allzu prächtig vor. Sie wittern dahinter eher einen Kuhhandel. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Luca Zaia, vormaliger italienischer Landwirtschaftsminister, hatte die Nase voll. Von den knappen Mitteln musste sein Ministerium jedes Jahr ein paar hundert Millionen Euro nach Brüssel als Strafgeld überweisen. Grund: Italiens Milchwirtschaft überschreitet regelmäßig die zugestandene Produktionsquote. Und das seit vielen Jahren. Doch erst der Legist Zaia ließ das nationale Kuhregister endlich durchleuchten und siehe da, rund 300.000 Kühe von Nord- bis Süditalien erreichen das fast biblische Alter von 83 Jahren oder genauer 999 Monaten. Eine ordinäre europäische Kuh schafft bloß ein Achtel im Vergleich zu ihrer italienischen Artgenossin. Die Spezialeinheit der Carabinieri für Delikte im Agrobereich schaltete sich schließlich ein und entdeckte Monströses. Quasi unter den Augen von x Landwirtschaftsministern entstand in den vergangenen Jahren ein weites Geflecht von Milchproduzenten, Kuhzüchtern und natürlich auch korrupten Beamten, die am Computer frischfröhlich das Alter verstorbener Kühe bis auf 999 Monate verlängerten. Warum gerade 999? Zwei abgefangene E-Mails klären auf. Sag mal, wie erhöhen wir jetzt das Alterslimit von 120 Monaten? Ich schlage vor, wir schreiben der Einfachheit halber 999 ins Formular. Die Kontrollbehörde meldet ein paar Tage später, okay, machen wir so. Und das Ganze ging nach Brüssel, wo Milliarden von Euro in verschiedenen Töpfen darauf warteten, in die darbende Landwirtschaft gepumpt zu werden. 60 Staatsanwälte in ganz Italien kümmern sich nun um den Fall. Mehrere Milliarden Euro, so der Verdacht, hat die Landwirtschaftsklicke ungerechtfertigterweise von der EU in Form von Subventionen gestohlen. Eine zentrale Rolle spielt ein hoher Beamter im Landwirtschaftsministerium. Der Beamte taucht seit 13 Jahren immer wieder in verschiedensten Ermittlungsakten auf. Er gehört zum Umfeld des postfaschistischen Bürgermeisters von Rom, Gianni Alemanno. Seit ein paar Wochen ist der Mann aber nicht mehr im Amt. Sein Nachfolger ist Antonello Colosimo. Er ist in Ermittlungen verwickelt, in denen es um Korruption bei der Vergabe öffentlicher Bauaufträge geht. Der neue Landwirtschaftsminister im Kabinett Berlusconi heißt übrigens Saverio Romano. In Sizilien ermitteln die Staatsanwälte gegen ihn wegen Mafiaverstrickungen. Die Ermittler treibt aber noch eine andere Frage um. Wie konnte die Landwirtschaftsklicke weismachen, dass die toten Kühe echte Milch produzierten? Der Verdacht lautet China. Möglicherweise haben die Täter chinesische Milch importiert, mit dem Gütesiegel Made in Italy versehen und dann in die Verarbeitung geschickt. Oder viel einfacher, es könnte auch Millionen Literweise Milchpulver angerührt worden sein. Wie das alles unbesehen geschehen konnte, ist wohl ein weiteres italienisches Wunder.
Massimo Agostinis berichtete. Er ist Bestseller-Literat, Kolumnist und Autor einer erfolgreichen Sitcom am israelischen Fernsehen, Sayed Kashua. Der 35-jährige Palästinenser mit israelischer Staatsbürgerschaft lebt und schreibt zwischen jüdischen und arabischen Identitäten und er versucht, Brücken zu bauen in der israelischen Gesellschaft. Er wolle nette Araber in die jüdischen Wohnzimmer bringen, sagt Kashua mit einer Portion Ironie. Noemi Gradwohl hat den Autor in Israel besucht.
Sayed Kashua ist ein Mann mit einer durchaus üblichen Biografie. Ein Palästinenser mit israelischem Pass, 1975 im arabischen Städtchen Tira geboren. Mit 15 haben ihn die Eltern nach Jerusalem geschickt in eine hebräische Highschool. Eine völlig andere Welt.
The first time that I really entered a library, because we didn't have a library in Tira, it was in this high school.
Dort habe er zum ersten Mal eine Bibliothek betreten und etwas entdeckt, das es bei ihm zu Hause nicht gegeben habe: die Literatur. Die Bücher bestimmten fortan sein Leben. 21-jährig beginnt Sayed Kashua als Journalist zu arbeiten und Romane zu schreiben. In seinen Büchern schafft er Welten, die nicht autobiografisch sind, sondern, wie er es nennt, autofiktiv.
I think it starts with fears.
Sein Thema sei die Angst, sagt Kashua. Diffuse Ängste stünden am Anfang seiner Geschichten. Große Angst habe er gespürt, als er während der zweiten Intifada als Journalist im Westjordanland und in Gaza gearbeitet habe. Und diese Angst ist die Ausgangslage für seinen Roman »Da war des Morgen«. Es ist die Geschichte eines arabischen Journalisten, der in seinem Heimatdorf eingeschlossen wird, welches dann den palästinensischen Gebieten zugeschlagen wird, gegen seinen Willen. Ein beklemmender Roman jenseits aller Klischees. Es ist eine ungewohnte und meist unangenehme Perspektive, die der Autor der fast ausschließlich jüdischen Leserschaft bietet. Ein Palästinenser, der auf Hebräisch schreibt und damit die Bestsellerlisten stürmt, polarisiert, auch auf arabischer Seite. Das bestätigt Alaa Lehel, ein palästinensischer Schriftstellerkollege Kashuas, der auf Arabisch schreibt.
Since he started writing, he wasn't accepted in the Arab society.
Die arabische Gesellschaft akzeptiere Kaschur nicht, weil er in der Sprache des Feindes schreibe. Für viele sei das Verrat. Auf solche Kritik reagiert Sayed Kaschur gefasst. Hebräisch schreibe er aus einem einfachen Grund. Hebräisch sei seine Sprache. Seit er 15 Jahre alt sei, lese er nicht einmal mehr auf Arabisch. Den Vorwurf, er verleugne seine arabische Identität, kontert Sayed Kaschur harsch. Er könne nichts anfangen mit diesem Nationalstolz. Warum soll man stolz auf seine Nationalität sein? Dieses Gesellschaftsspiel spiele er nicht mit. Er versuche einfach zu überleben, wie seine Romanfiguren. In einem komplett anderen Genre bewegt sich Kaschurs Fernsehserie Avodah Aravit. Schon der Titel provoziert. Als Avodah Aravit, hebräisch für arabische Arbeit, bezeichnet man im Slang Pfusch. In jeder Folge berichtet Kaschur mit satirischem Blick vom Leben des arabischen Familienvaters Amjad, wie der Autor ebenfalls Journalist. Amjad versucht, seinen Platz in der jüdischen Gesellschaft zu finden. Mit Erfolg. Die Serie erreicht jeweils zur besten Sendezeit ein jüdisches Massenpublikum. Die Episodenserie schreckt auch vor Tabuthemen nicht zurück. Ob in der Fernsehserie, in seinen Kolumnen oder Romanen, Kaschur dekonstruiert vermeintlich klare Identitäten, arabische, israelische. Als was definiert er sich denn selber? Kaschur überlegt nicht lange. Es sei nicht an ihm, sich selber zu beschreiben. Das würden schon Beamte und die Geschichtsschreibung tun. Als palästinensischer Israeli habe er nicht das Privileg, sich zu definieren. Alle würden ihn einen Araber nennen, einen verdammten Araber. Everybody call me a fucking Arab, so it seems like... No, sorry. So it seems like I'm an Arab. Und so sei er dann halt. Ein Araber.
Noemi Gradwohl über Sayed Kaschur, dessen neuer Roman mit dem Titel Zweite Person Singular eben auf Deutsch erschienen ist. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Thomas Künzi, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.